Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 22. Februar, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Und ich denke auch gerade an einen Montag der Woche. Deshalb herzlich willkommen in der neuen Woche. Ich bin Andreas Wurm, guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus und ihr seid mit dabei.
Ja, und das freut uns ganz besonders, denn wir haben für euch die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Hat eigentlich noch wer Angst vor Bayern? Das fragen wir uns gleich.
Was bedeutet das schlechte Abschneiden bei der Biathlon-WM für die Zukunft?
Und was bedeutet das überraschend gute Abschneiden bei der Ski-WM für die Zukunft?
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an die sportgeschichtlichen Highlights des Tages. Und wir haben keine Frage des Tages für euch.
Nee, genau, aber wir haben gleich vier Fragen, wenn wir auf die Bundesliga vom Wochenende zurückblicken.
Stand jetzt aktuell.
Der 22. Bundesligaspieltag hat einige Fragen bei uns aufgeworfen, muss man sagen, die wir in der Rückschau ganz kurz diskutieren wollen, Malte, vor allem diese hier. Muss man vor Bayern eigentlich noch Angst haben?
Stand jetzt nein. Das haben zumindest Bielefeld und Frankfurt zuletzt gezeigt. Wenn man mit den richtigen Einstellungen ins Spiel geht, dann ist gegen Bayern ja durchaus was zu holen. Frankfurt hat das von Beginn an gut gemacht. Am Wochenende hat Alarm gemacht von Beginn an, den Bayern kaum Luft zum Atmen gelassen und die haben dann im Moment dem auch einfach wenig entgegenzusetzen. Sie wirken überspielt, wirken müde. Kein Wunder, alle 3,8 Tage haben sie zuletzt ein Spiel bestritten. Da ist das natürlich nicht sonderlich überraschend. Und überraschend ist eher für mich, dass man erst jetzt merkt, wie müde die sind.
Ja, aber warum merkt man das erst jetzt? Das ist auch klar, denn jetzt treten große personelle Probleme auf. Müller, Pavard, beide Corona, Gnabry, Tolisso, Costa, verletzt. Das zieht Änderungen natürlich auch in der Mannschaft nach sich. Das lässt sich einfach alles nicht so gut ersetzen, muss man sagen. Choupo-Moting ist kein Raumdeuter und Süle kein Rechtsverteidiger. Und beide zum Beispiel haben auch nicht diese individuelle Klasse, dass man am Ende auch sagen kann, die drehen ein Spiel, wie es in dieser Saison so oft schon auch passiert ist.
Das haben auch die Neuzugänge bisher noch nicht gezeigt, dass sie über so eine Klasse verfügen. Rocker, Saar oder auch Leroy Sané, zumindest der Sané der ersten Hälfte gegen Frankfurt, der zweiten Hälfte steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Aber allesamt sind sie nicht da, wo man sie vielleicht auch schon gerne hätte bei Bayern im Spiel. Die wirken manchmal noch wie Fremdkörper. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ihre Integration einfach auch noch nicht abgeschlossen ist, was ja auch mit Corona zusammenhängen könnte, weil du willst dich in einer Mannschaft etablieren, du willst dich da auch richtig akklimatisieren, kannst aber mit den Kollegen gar nicht abseits des Trainingsplatzes auch mal viel unternehmen. Das könnte vielleicht da für eine Erklärung sein, warum es dann eben noch nicht so richtig läuft. Aber trotzdem, eine Leistung wie in der ersten Hälfte gegen Bielefeld oder Frankfurt erklärt das für mich auch nicht. So eine miese Einstellung, so wenig Einsatz. Also das ist schon wirklich sehr, sehr fragwürdig, was die Bayern da jeweils zu Beginn des Spiels gezeigt haben. Aber um zur Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, mit solchem Spiel machst du natürlich niemandem Angst. Schon gar nicht so einer formstarken Truppe auf Champions-League-Kurs wie aktuell Frankfurt. Weder auf noch neben dem Platz und selbst beim ZDF, das vielleicht nochmal scherzhaft am Ende angeführt, hat man keine Angst mehr, kritische Nachfragen an Karl Rummenigge zu stellen.
Ja, warum auch? Der Mann steht ja nicht unter Artenschutz und man hat ja bei den Bayern aber auch festgestellt, wenn die unter Feuer stehen, also wenn sie Gegenwind bekommen, dann bewirkt das ja ganz häufig auch was. Und Gegenwind haben sie eben auch von Frankfurt bekommen und das Spiel hat auch gezeigt, dass ja so hohe Spielfrequenz, du hast es gesagt, aktuell 5 Stammspieler, die fehlen, das können die jetzt einfach nicht mehr so leicht kompensieren. Jetzt sieht man es wirklich und dann musst du zu einer Truppe wie der Eintracht, die nur darauf wartet, die Bayern so eiskalt zu erwischen. Und das macht natürlich Schule. Das sehen natürlich auch die anderen. Und die wissen, gibst du ihnen Feuer von Anfang an, dann hast du eine Chance. Und die Frankfurter, die haben das auch richtig gut gemacht. Und wenn wir Frankfurt jetzt schon am Wickel haben, was ist mit Armin Younes? Was würdest du sagen? Tolles Spiel gemacht vor den Augen von Bundesjogi, des Bundestrainers. Ist der ein Mann für Löw?
Ja, toll am Ball, schönes Tor gemacht und dann auch den Gruß an die Opfer des Terrors von Hanau noch gezeigt. Das hat ihn bei mir dann auch nochmal ganz nach oben in der Beliebtheit gespült. Und insgesamt ist er sehr beliebt, vor allen Dingen auch natürlich wegen seiner sportlichen Verdienste aktuell für Frankfurt. Aber ob Löw ihn deswegen erhört? Tja, 2017 war er zuletzt nominiert für die Nationalmannschaft. Danach spielte er keine Rolle mehr. Angesichts seiner Gesamtleistung in dieser Saison würde ich aber mal sagen, ist ein Fehler, dass Löw ihn bisher noch nicht wieder berücksichtigt hat. Aber Löw sollte sich mal durchregen, ihn jetzt dann für die Länderspiele im März nominieren, um den Etablierten vielleicht auch einfach mal mit Blick auf die EM ein bisschen Feuer zu machen und einfach zu sagen, pass mal auf, da kommt einer, der spielt regelmäßig und der spielt auch noch gut. Könnte man so einem wie Julian Draxler vielleicht mal ein bisschen Feuer machen, denn Younes, der hat einen Vorteil gegenüber Draxler, der spielt nämlich regelmäßig. Was meinst du?
Da bin ich völlig bei dir. Eine Option ist er ganz klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler ist, dass er ihn bisher nicht berücksichtigt hat. Löw hat ihn meiner Ansicht nach auf dem Zettel, spätestens seit dem Wochenende hat er das, denn da war er da und da hat er ihn wirklich brillieren sehen und ehrlicherweise hat er vor seiner Spielzeit bei der Eintracht ja auch nicht mal in Ansätzen gezeigt, diese Größe aufblitzen lassen, die er jetzt aktuell an den Tag legt. Jetzt im Spielsystem der Eintracht ist er einfach ein Schlüsselspieler. Nach vorn zusammen mit Kamada klappt das super gut und darum denke ich schon, dass zumindest eine Einladung der verdiente Lohn wäre. Ich mag ihn sehr. Ich erinnere mich, als er das erste Mal bei einem Aalender-Spiel 2017 seinen Namen nach einem Tor laut im Stadion hörte. Da war das mein kleines liebliches Stimmchen in Nürnberg. Das verbindet so ein kleines bisschen und ich würde es gerne auch häufiger tun. Und wenn der so weitermacht, dann hat Löw, wie ich finde, fast keine andere Wahl. Mhm. Was machen die Verfolger der Bayern?
Ja, die üben ziemlichen Druck aus. Leipzig jetzt auf 2 Punkte rangekommen, haben sich von den Patzern gegen Liverpool unbeeindruckt gelassen und setzen sich jetzt gegen Hertha sehr, sehr glatt durch und sind eben jetzt dran. Und dahinter ist ja auch Wolfsburg. Gut, das ist zu den Bayern natürlich noch ein bisschen größerer Abstand, aber sie sind auch da und sind zumindest auf Champions-League-Kurs, seit Wochen ja ohne Gegentor. Kuhn Castells, der Torhüter, hat gerade einen neuen Vereinsrekord in Wolfsburg aufgestellt, ist jetzt seit 576 Minuten ohne Gegentor. Ja, und die Eintracht haben wir eben ja schon angerissen, die haben aktuell auch den Champions-League-Platz ziemlich fest im Griff, liegen ja 5 Punkte davor, Bayer Leverkusen. Ich denke mal, das wird am Ende wohl auch so bleiben. Ob sie allerdings auch so viel Druck ausüben können, dass sie vielleicht den Bayern den Titel am Ende entreißen, also einer von den dreien, die wir eben genannt haben, Leipzig, Wolfsburg oder Frankfurt, das glaube ich jetzt nicht, aber Champions League wird es für die drei auf jeden Fall, denn ja, BVB, Gladbach, Leverkusen, die sind einfach zu inkonstant, die lassen einfach zu viel liegen.
Absolut, dass Dortmund jetzt mal wieder so klar gewonnen hat, war auch dem Gegner oder besser der nicht vorhandenen Gegenwehr geschuldet und natürlich der Lebensversicherung Haaland geschuldet. Solange der marschiert, haben sie zumindest auch immer noch die Option, so ein Spiel auch mal zu drehen, wenn es nicht ganz so gut läuft. Aber nö, das wird in dieser Saison meiner Ansicht nach nicht reichen für den BVB. Und da haben wir dann zum Beispiel auch noch die beiden Streithähne um Rose. Da haben sie sich beide ein schönes Eins-Nest gelegt, Gladbach und der BVB. Denn Gladbach ist sichtlich verunsichert. Das hat Rose auch zugegeben. Der Trubel um seine Person hat einfach der Mannschaft nicht gut getan. Natürlich nicht. Der BVB ist allerdings insgesamt unter Zugzwang, denn wenn der Neue kommt, dann will der eine internationale Perspektive haben und dann will der nicht nur irgendwo in der Europa League rumdaddeln mit womöglich noch Qualifikationsspielen, sondern da muss man eigentlich dem Mann genau das geben, weshalb er dorthin kommt, nämlich eine Champions League. Und Leverkusen, ja, die wollen nicht mal mehr Vizekusen sein und lassen Punkte so dumm liegen, muss man sagen. Da habe ich ehrlicherweise mehr erwartet und die enttäuschen mich im Moment gerade sehr. Und daher gönne ich es sowohl der SGE als auch den Wölfen, denn die machen derzeit aus ihren Möglichkeiten das meiste und das Beste. Das muss man einfach sagen. Mhm. Gucken wir mal abschließend auf die nächste Frage. Ist Schalke noch zu retten, weil wir ja gerade über den BVB und die nicht vorhandene Gegenwehr gesprochen haben. Was glaubst du, Schalke und wer steigt ab?
Nee, Schalke ist nicht mehr zu retten und einige von den Schalke-Anhängern offenbar auch nicht mehr. Die wollten die Arena stürmen. Geht's noch? Hallo? Ja, und gleich mit runter mit Schalke dürfen dann meinetwegen auch Hertha und Bielefeld. Mainz, glaube ich, die werden sich retten. Die machen nämlich gerade aktuell wieder ziemlich viel Spaß und kommen langsam, aber sicher dann doch irgendwie wieder in Wallung. Haben jetzt ja Gladbach geschlagen. Also ärgern gerne mal die Großen und ich glaube auch, die werden sich retten. Das setzt Kräfte frei.
Also Absteiger Nummer 1, das sind wir uns einig, das ist Schalke. Ne? Da fehlt es in dieser Saison an allem. Erinnert mich so ein bisschen an den Hamburger Sportverein, die jahrelang um den Abstieg bettelten und wie ums goldene Ei herumtanzten. Und das hat dann aber auch irgendwann geklappt. Schalke macht das jetzt ein bisschen kürzer, ein bisschen zügiger. Das sei ihnen sehr zu gönnen. Vielleicht erholen sie sich da unten ein bisschen. Aber so haben die in der ersten Liga auch einfach nichts verloren. Und auch für Bielefeld war es ein schöner Ausflug ins Oberhaus, aber die fühlen sich da sichtlich unwohl und sind da auch ganz häufig überfordert, wenn auch ab und zu mal so ein bisschen was aufblitzt. Also die beiden meine direkten Absteiger und ich glaube, dass sich Köln da noch zur Relegation dattelt. Aber mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen an deine Hertha, wie du es gerade gesagt hast, also an deine Hertha, weil du sie benannt hast. Mhm. Ich gebe dir recht, Mainz, das ist ein Mentalitätsmonster, muss man sagen. Mehr jedenfalls als die Hauptstadt und die Domstädter. Bis 12 bis zu Werder sind es aber auch nur 5 Punkte. Und da darf sich keiner jetzt eine Blöße geben. Werder gestern ja auch wieder desolat. Das könnte da unten auch nochmal ganz schön eng werden.
Wird also spannend. Mehr Analysen zum Spieltag hört ihr natürlich hier auf meinsportpodcast.de im Anschlusstreffer-Podcast. Abonniert ihn einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Stand jetzt aktuell.
2 Medaillen mehr sprangen am Ende nicht raus für das deutsche Biathlon-Team bei der WM in Pokljuka. Das schlechteste Ergebnis des DSV seit Nove Mesto 2013, als allerdings auch noch viel weniger Disziplin als aktuell ausgefahren wurden bei einer Biathlon-WM. Wie ist denn dieses Ergebnis zu bewerten? Sportdirektor Bernd Eisenbichler vom DSV mit einer Einordnung.
Uns hat bei der WM vielleicht einmal so ja, ein Stück weit ein bisschen das glückliche Händchen gefehlt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sind wir jetzt nicht komplett zufrieden mit der Weltmeisterschaft. Wir haben trotzdem gute Dinge gesehen, gerade bei den Damen mit vielen Top-8-Platzierungen. Es war oft sehr, sehr knapp an der Medaille, aber Tatsache ist natürlich, dass wir jetzt mit 2 Medaillen nach Hause fahren und ein bisschen mehr hätten wir uns schon erwartet. Wir waren teilweise wirklich knapp dran. Das kann im Biathlon dann mal schnell gehen, von einem 4., 5., 6. Platz zur Medaille. Da ist die Luft sehr, sehr dünn, aber ich denke, wir können auf vielen Dingen auch aufbauen. Wir werden sicherlich das ganz sauber analysieren und schauen, dass wir einfach noch konstanter durch die Saison auch in Vorbereitung auf so ein großes Event kommen. Und da, denke ich, haben wir einiges an Arbeit vor uns, aber das werden wir angehen.
Das sagt der Sportdirektor. Und was sagt unser Experte vom Talkathlon-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, Sebastian Mühlenhof? Sebastian, was bedeutet denn das Ergebnis für die Zukunft? Was muss da passieren?
Also beim deutschen Team muss ganz, ganz viel passieren. Jetzt mal vielleicht das, die deutschen Damen ein bisschen ausgenommen, wo es besser aussieht mit einer starken Vanessa Hinz, die ihre Saisonbestleistung bei der WM gezeigt hat und einer Franziska Preuß, die sich wirklich echt gefangen hat und wirklich diese Mannschaft vorwegführen kann. In einer jungen Janine Hettich, die schießtechnisch auf einem guten Niveau ist, läuferisch auf jeden Fall noch lernen muss, aber das ist so ein bisschen so eine Hoffnungsträgerin, die man vielleicht sehen kann. Aber gerade bei den Herren liegt doch ganz, ganz viel im Arm. Ob es jetzt beim Schießen der Fall ist, wie zum Beispiel bei Benedikt Doll mit 6 Fehlern jetzt wieder im Massen. Das sind einfach zu viele Fehler, um mit den Top-Leuten mitzuhalten. Oder aber auch läuferisch, erinnert sei da an Erik Lesser, der ja absolut eingebrochen war am Samstag mit einem Einbruch, den man so in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich nicht gesehen hat. Also das sind viele Sachen, gerade bei den Herren, die einfach nicht stimmen. Mit auch nur 3 Podestplatzierungen in der ganzen Saison spiegelt diese WM-Leistung einfach auch genau das Liga, was das deutsche Team aktuell ist. Sie ist nicht Weltklasse, sie kann mal mit den Top-Resultaten liefern, wie ein Arndt Peiffer, der vorne reinlaufen kann, aber insgesamt fehlt es im deutschen Team auch am Nachwuchs. Bei den Herren könnte es in den nächsten Jahren wirklich grau werden, da wird es mit Sicherheit einiges zu korrigieren geben. Lauftechnisch muss auf jeden Fall daran gearbeitet werden, aber auch schießtechnisch, also Konstanz ist da definitiv ein Thema, was das deutsche Team angehen muss, gerade im Herrenbereich, und da wird es, wie gesagt, schwierig.
Und wer waren international jetzt deine Gewinner und Verlierer der WM?
Bei den Herren müssen wir auf jeden Fall Sturlöheim Legret ganz klar hervorheben. Überragende WM, gerade in der zweiten Woche mit 2x Einzelgold und auch in der Staffel ein wichtiger Teil gewesen, dass man sich Goldmedaillen sichern konnte jeweils. Also da hat er wirklich konsequent gute Leistung gezeigt, wirklich mit seiner ersten WM so zu überzeugen. Das ist schon wirklich richtig, richtig stark gewesen. Und da ist wirklich ein Mann, der in den nächsten 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich konsequent in die Medaillen laufen wird, weil er wirklich top läuft, gut schießt. Das ist genau die Voraussetzung, um guter Biathlet zu werden. Und das macht er wirklich überragend gut und hat damit wirklich seine Leistung aus der Saison bestätigen können. Enttäuschend hingegen war die Leistung von seinem Teamkollegen Johannes Tinius-Bö. Nach dem Rücktritt von Martin Foucault haben wir gedacht, okay gut, jetzt gewinnt er alles irgendwie. Aber das hat er während der Saison nicht geschafft. Jetzt auch bei der WM nicht eine einzige Einzel-Goldmedaille geholt. Das ist schon wirklich für einen Mann seiner Klasse viel, viel zu wenig. Also da muss er sich steigern, da muss er dringend an seiner Schießquote arbeiten, denn läuferisch ist er immer noch ganz, ganz schwer zu schlagen. Und deswegen hat es jetzt aber nicht gereicht, weil halt einfach zu viele Fehler mit dabei gewesen sind. Wenn wir uns mit den norwegischen Damen beschäftigen, dann müssen wir natürlich erwähnen, dass Tiril Eckhoff die ganz klare Dominatorin gewesen ist, also wirklich überragend gut, schon stark angefangen mit 2x Gold vorneweg, dann auch in den Staffeln jeweils einen wichtigen Teil gewesen, dass es dann immer zu Gold gereicht hat, also 5x Gold geholt, das ist schon überragend. Enttäuschend hingegen war ihre Teamkollegin Marte Olsby-Reuseland. Letztes Jahr war sie die Dominatorin gewesen mit 5 Goldmedaillen und in diesem Jahr keine einzige Einzelmedaille, nur in der Staffel Medaille holen können. Zu viele Fehler, lauftechnisch war sie auch schon besser, wie ich fand. Also da habe ich auch schon bessere Leistungen von ihr gesehen. Erwähnen müssen wir auf jeden Fall aber auch Lisa-Therese Hauser als erste österreichische Biathletin einen WM-Titel zu gewinnen. Das hat absoluten Respekt verdient. Auch schon in den vergangenen Wochen war sie ja wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt 2x Einzelmedaille geholt. Da kommt jemand hervor, den wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollten. Anders hingegen Anna Öberg. Auch da sind die Anlagen dafür da, dass sie eigentlich konsequent in die Einzelmedaillenreihen laufen kann. Die hat es irgendwie nicht hinbekommen, war nur in den Staffeln entsprechend gut mit ihren Teamkolleginnen und beziehungsweise auch Teamkollegen in Mixstaffeln. Aber ansonsten ja, schon eine Enttäuschung insgesamt von dieser Biathlon-WM gewesen. Und wenn wir uns natürlich noch beschäftigen, dann auch noch eine kleine Enttäuschung in Emilien Jacquelin, der dann ja, im Massenstart so eingebrochen ist, nachdem er eigentlich zu den positiven Überraschungen bei der WM gezählt hat. Also, da muss man schon wirklich sagen, das war schon sehr, sehr schade. Und weil auch noch erwähnen sollte man die starken ukrainischen Staffeln. Einmal eine Medaille geholt, beim anderen Mal ganz, ganz knapp dann gescheitert bei den Herren. Da muss man auch definitiv den imaginären Hut vorziehen vor diesen ja, wirklich starken Leistungen. Und organisatorisch, Wetter, Wind und so weiter, das war alles absolut einwandfrei. Und das sollte man auf jeden Fall auch erwähnt haben, denn das war die erste WM ohne Zuschauer und sie lief trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Es hat viel Spaß gemacht, es waren Top-Leistungen mit dabei, es war auch spannend und wir freuen uns dann natürlich nächstes Jahr auf Olympia und natürlich jetzt noch die Restsaison, denn da gibt es noch einiges mit Sicherheit, was spannend uns begleiten wird.
Sebastian Mühlenhof vom Talkathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Dort bekommt ihr alles Wichtige zum Biathlon-Sport natürlich zusammengefasst. Abonniert den Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Hier ist sie, unsere Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser sportlicher Top des Tages ist Hindernis-Europameisterin Gesa Krause, denn die hat bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund über 1500 Meter den Titel gewonnen und sich damit bestens ausgerüstet, also zumindest auch mental und auch was die Zeiten angeht und was die Perspektive angeht für die Europameisterschaft, die vom 4. bis zum 7. März in Polen stattfindet.
Und unser Flop des Tages ist der FC Liverpool, der ist mental nämlich aktuell gar nicht gerüstet. Die Derby-Niederlage vom Wochenende gegen Everton war mit 0:2 nicht nur deutlich, sondern schon fast historisch, denn seit 1999, da hatte Liverpool gegen Everton nicht mehr zu Hause verloren und viermal in Folge überhaupt in Anfield nicht mehr verloren, seit 1923, also fast 100 Jahre hat das gehalten. Jetzt kommt's, viermal zu Hause in Folge verloren und dass ein englischer Fußballmeister das schafft, viermal zu Hause hintereinander zu patzen. Das gab es zuletzt in der Saison 1928-29. Sorry, Kloppo, aber floppiger geht's nur echt nicht mehr.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend ein paar besondere sportliche Geburtstagskinder rausgepickt.
72 Jahre alt würde heute Formel-1-Legende Niki Lauda werden. Er starb vor anderthalb Jahren als dreimaliger Weltmeister, 75 und 77, trotz seines schweren Unfalls auf dem Nürburgring und seinen Verletzungen im Jahr zuvor und dann noch einmal 1984. Danach war er meinungsfreudiger Experte, hatte seine eigene Fluglinie, ach, ein echter Tausendsasser. Und der Motorsport vermisst ihn schmerzlich.
Definitiv, der fehlt auf jeden Fall. 58 Jahre alt wird heute Vijay Singh, der große Golfer von den Fidschi-Inseln. Weltranglisten-Erster war er, hatte das Masters 2000 gewonnen und das PGA Championship 1998 und 2004. Und aktuell mischt er natürlich auch noch im Golfzirkus mit, vor allem auf der Champions Tour.
49 Jahre jung wird heute Michael Chang, der ehemalige US-Tennisstar, dessen Stern bei den French Open mit gerade mal 17 Jahren aufging. Damals fightete er mit Krämpfen Ivan Lendl nieder. Er stand an der Grundlinie und spielte nur noch hohe Bälle, nur noch so Mondbälle, weil er nicht mehr laufen konnte. Lendl drehte schier durch. Das Match ist legendär und er gewann am Ende auch das Turnier. Es sollte sein einziger Grand-Slam-Erfolg bleiben.
Gleich alt, auch 49, wird heute Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Fünfmal hat sie in ihrer Karriere Olympiagold gewonnen, war sechsmal Weltmeisterin und sie fährt immer noch. Zuletzt war sie Zehnte bei der WM geworden und sie ist natürlich umstritten, weil ihr Lebensgefährte der aktuelle Präsident des Deutschen Eisschnelllaufbundes ist. Und der ist ja auch nicht so ganz unumstritten, aber das soll heute nicht stören.
Ja, hoffentlich ist das Geburtstagsgeschenk für Sie unumstritten. Also Ihnen allen sagen wir Happy Birthday und natürlich noch einmal alles Liebe und Gute auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch den nicht ganz so sportlichen. Wir wünschen, dass ihr schön feiert heute.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 22. Februar? Ich würde mal sagen, das erzählen wir euch.
1952 zum Beispiel schafften die deutschen Bob-Piloten bei den Olympischen Spielen in Oslo das Bob-Double. Im Vierer-Bob gewannen Andreas Osler und Lorenz Schniebert mit ihren beiden Mitstreitern Gold. In dem Zweier-Bob hatten sie eine Woche zuvor schon Gold abgeräumt.
Und am gleichen Tag, da holte sich auch das Ehepaar Falk aus Deutschland, Ria und Paul, nämlich Gold im Eiskunstlauf vor dem US-Geschwisterpaar Carol und Peter Kennedy.
Das Daytona 500 zieht sich ja schon seit einigen Tagen mit seinen Geschichten durch diese Rubrik hier bei Stand Jetzt. Schauen wir auf 1959, da wurde das Rennen erstmals ausgetragen und es endete denkwürdig mit einem Fotofinish zwischen Lee Petty und Johnny Beauchamp. Beide überquerten quasi zeitgleich den Zielstrich. 3 Tage dauerte es, bis das Zielfoto ausgewertet werden konnte und Petty zum Sieger erklärt worden war.
Also schon wirklich denkwürdig. Und denkwürdig war auch der 22. Februar 1980, denn dem US-Eishockey-Team glückte damals das immer noch legendäre Miracle on Ice. Sie schlugen nämlich das haushoch favorisierte Team der UdSSR mit 4:3 und legten damit den Grundstein zur späteren Goldmedaille in Lake Placid.
Und eine Rekordmarke setzte der Österreicher Mario Matt in Sochi 2014. Er gewann den Slalom und ist seitdem mit 34 Jahren der älteste Olympiasieger im Ski-Alpinsport aller Zeiten.
Stand jetzt aktuell.
Die größte deutsche Medaillenhoffnung bei der Ski-WM hatte die ersehnte Medaille dann am Ende klar verpasst. Lino Strasser, der fuhr im Slalom nur hinterher, aber das Mannschaftsergebnis des DSV in Cortina war bärenstark, lag deutlich über den Erwartungen. Und wie ist dieses Resultat jetzt mit Blick auf die Zukunft einzuordnen? Das erklärt uns Lukas Zara vom Après-Ski-Podcast.
Der DSV darf sehr zufrieden auf die WM von Cortina d'Ampezzo blicken. Die Ausbeute? 4 Medaillen, 3 silberne, 1 bronzene. Zum Vergleich, vor 2 Jahren in Ore war es genau 1 einzige Silbermedaille. Die Einzelergebnisse von Cortina, die sind sensationell. Romet Baumann zum Beispiel fuhr zum letzten Mal seit Ewigkeiten eigentlich auf ein Podest. Kira Weidle war im Weltcup noch nie so gut wie in Cortina. Andreas Sander stand sowieso noch nie auf dem Podium. Und der Teamwettbewerb, der liegt den Deutschen. Dieses Parallelformat, das können sie richtig gut und deshalb auch diese Bronzene in der Mannschaft. Im kleinen Finale die Schweiz geschlagen. Na, Chapeau. Und es ging ja theoretisch noch mehr. Für Thomas Dresen kam die WM zu früh nach der Verletzung. Im Parallel waren Stefan Luitz und Alex Schmid wirklich auch große Medaillenkandidaten und wären gut für die Top 3 gewesen. Genauso wie Linus Strasser im Slalom. Der DSV, der muss jetzt schauen, dass er diese Ergebnisse nutzt und das wird er, glaube ich, auch tun, um hoffentlich auch mehr Angebote für die Breite zu bieten. Es ist einfach schwer, Kinder zum Sport zu bringen. Der Sport ist aufwendig und jetzt hat der DSV die Chance, natürlich gute Argumente. Olympia steht an im nächsten Winter. Der Ausblick auf Erfolge, ja, der ist gut, wie man jetzt auch gesehen hat. Warum nicht diese Form konservieren, vielleicht sogar ausbauen bis ins nächste Jahr? Und diese Aussicht auf Medaillen, die sollten doch auch starke Argumente sein für den DSV und vor allem für die Alpinsparte im DSV für mehr Fördergelder aus meiner Sicht. Der Verband, der kann Spitzensportlerinnen ausbilden. Das hat sich jetzt wieder in Cortina gezeigt. Und jetzt wäre es eben an der Zeit, diesen Schwung mitzunehmen, um dann auch in wirklich ferner Zukunft Erfolge feiern zu können.
Lukas, und wer waren für dich insgesamt die großen Gewinner der WM? Wer die großen Verlierer in Cortina?
Die Schweiz ging in jeder einzelnen Disziplin eigentlich als Mitfavorit zumindest an den Start und hat auch geliefert. 9 Medaillen die Ausbeute, so viel wie keine andere Nation. Allen voran steht eigentlich die Doppelweltmeisterin Lara Gut-Bahrami. Für Österreich verlief Cortina auch überraschend gut. Dank 5 Goldmedaillen hat der ÖSV den Medaillenspiegel gewonnen. Darüber freut man sich sehr in Österreich, kann ich euch sagen. Vor allem nach Platz 4 vor 2 Jahren in Ore im Medaillenspiegel. Für Katharina Liensberger ging in Cortina so etwas wie ein Stern auf. Sie hat Gold im Slalom gewonnen, vor den 2 Dominatorinnen dieser Disziplin in den letzten Jahren. Das sind Petra Vlhova und Michaela Schifrin gewesen. Und sie hat gewonnen mit 1 Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt. Das war wirklich eine Meisterleistung, eine Leistung einer würdigen Doppelweltmeisterin. Und auch Vincent Griechmeier hat 2 Goldene gewonnen. Und ich weiß nicht, ob es das schon einmal gegeben hat. Er hat diese 2 Goldenen gewonnen, indem er eine einzige Stelle am Berg im Prinzip besser fuhr als alle anderen. Weil sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G war er über dem Vertigine-Sprung, eine sehr anspruchsvolle Stelle, einfach der Schnellste. Die italienische Mannschaft, die wird enttäuscht sein über diese Heim-WM. Sofia Goccia, die hat die Speed-Szene dominiert. Die hat sich aber kurz vor der WM verletzt. Dominik Paris, ja, der ist bei den engen Rennen der Männer etwas leer ausgegangen. Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone, die hat schon die gesamte Saison über eigentlich gestrauchelt und die kam auch in Cortina nicht so wirklich in Fahrt. Es bleibt der Trostpreis eine Goldmedaille von Marta Bassino und die ausgerechnet im wenig prestigeträchtigen Parallelrennen und das bei der WM auch aufgrund des Formats irgendwie zur Farce wurde. Aber das Gute für die Italiener und sowieso für alle Mannschaften, schon in einem Jahr gibt es bei Olympia in Peking die Chance zur Revanche. Und wir schreiten diesen Weg zumindest zum Teil mit unserem Podcast Après-Ski mit.
Lukas Sara vom Après-Ski-Podcast mit seinem WM-Fazit. Eine ausführlichere Analyse hört ihr natürlich in seinem Podcast. Abonniert den Après-Ski-Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr bestens informiert über alles, was in Cortina d'Ampezzo in den letzten 14 Tagen passiert ist.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben natürlich auch heute wieder ein paar Tipps für euch.
Fürth und Kiel schließen heute Abend den 22. Spieltag der Bundesliga ab. Der zweiten Bundesliga natürlich.
In der deutschen Eishockey-Liga spielt Straubing und München noch ein Duell des 20. Spieltages. Also das ist quasi noch ein Nachholspiel.
In der Premier League wird auch gekickt. 25. Spieltag geht da zu Ende mit Brighton gegen Crystal Palace.
Wir schauen auf La Liga, den 24. Spieltag. Osasuna gegen den FC Sevilla.
Und Serie A zu guter Letzt. Natürlich auch heute noch am Start. 23. Spieltag Juve gegen Crotone. Ja, und da gucken wir mal, was da dann so passiert. Vielleicht qualifiziert sich ja einer von denen dann morgen in unsere Sendung, wenn es denn ein Thema gibt, das das Tagesgespräch bestimmen wird. Hier bei Stand jetzt.
Ja, wenn wir euch dann um 7.07 Uhr frisch den Kaffee brühen und ihr uns ein bisschen zuhört, wir freuen uns drauf. In der Zwischenzeit tut was für uns, nämlich abonniert unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes zum Beispiel und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn nur hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und deshalb hört ihr hoffentlich durch bis morgen früh 7.07 Uhr. Dann sind wir wieder für euch da. Ihr könnt uns aber auch um 7.08 Uhr hören oder um 8.07 Uhr oder um 8.08 Uhr oder wann ihr wollt, gibt's alles on demand. Und bis wir uns wieder hören, sagen wir Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.